Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg und Patrick Wilinski.
Einen schönen guten Tag.
Ja, hallo und herzlich willkommen aus Cannes von der 75. Ausgabe der Internationalen Filmfestspiele und einer Ausgabe, in der man nach 2 Jahren Pandemie offensichtlich wieder richtig loslegen wollte.
Genau, also gestern war so eine Situation, von der ich dachte, die fasst es eigentlich wunderbar zusammen. Ich bin in der Nähe vom Festival Palais eine Straße mit lauter Bars und Cafés entlang gegangen und im ersten Stock eines Hauses, da stand ein Mann mit Mikro im Fenster und sang und unten standen lauter entfesselte Menschen mit Festival-Akkreditierung und tanzten. Ja, also so klang das und passenderweise eben Celebration von Kool & The Gang. Und irgendwie dachte ich, das passt perfekt zur Stimmung, die hier für mich dieses Jahr herrscht, der unbedingte Wille zum Feiern.
Ja, Stimmung ist auf jeden Fall ein guter Aspekt schon. Also wir sitzen ja immer unten im sogenannten Bunker, im Festivalpalais, im Glasstudio der lieben Kollegen von Radio France. Und wir blicken, also ich sitze jetzt mit dem Rücken zum Fenster, aber wir blicken so raus auf den Filmmarkt hier im Keller, wo es eigentlich wieder einigermaßen zur Sache geht. Es fehlen ein bisschen so die asiatischen Händler und Filmteams, denn die pandemische Lage ist auf der gleichen Welt halt, auf der Welt immer noch nicht gleich verteilt. Das soll auch heißen, dass Cannes noch nicht ganz da ist, wo es war, als bevor die Pandemie losbrach, was zumindest die Besucherzahlen angeht. Aber auch sonst, finde ich zumindest, überlagern sich hier immer wieder an dem Ort, wo man immer schön sein möchte und edel und alles gut aussieht, es überlagern sich in den ersten Tagen dann doch diese ganzen Krisen unserer Gegenwart. Neben den Filmen, den Umbrüchen in der Filmwirtschaft wird auch viel und sehr intensiv über die aktuelle geopolitische Lage gesprochen. Und um all das versprochen geht es auch in unserer heutigen Sendung.
Ja, nach 2 Jahren Pandemie ist es wieder soweit. 12 Tage lang im Mai verwandelt sich dieses beschauliche Städtchen Cannes ins pulsierende Herz der Filmwelt. Und nach den ganzen pandemiebedingten Verschiebungen und Verkürzungen will man dieses Jahr wieder ein bisschen zum gewohnten Festivaltreiben zurückkommen. Wie das in den ersten Tagen gelungen ist, das besprechen wir jetzt mit Anke Lewicker. Hallo Anke.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour Anke. Hast du denn an diesen ersten Tagen, wir sind ja gerade erst noch am Anfang dieses ganzen Festivals, schon so einen klassischen Cannes-Moment erlebt, eine Begegnung mit der Filmgeschichte?
Also nein, die ganzen neuen Filme, die ich bisher gesehen habe, die werden sich, glaube ich, nicht in die Kinogeschichte einschreiben. Aber Patrick, dank deiner hatte ich dann ja doch die Begegnung mit der Filmgeschichte. Du hast es ja geschafft, am Anfang die restaurierte Fassung von Jean Eustache, Liebesdrama, Die Mama und die Hure zu sehen. Und du hast mir netterweise ein Foto geschickt mit den Nouvelle Vague-Stars Jean-Pierre Léaud, François Lebrun und Standing Ovations. Das war fast so, als wäre ich auch dabei gewesen.
Es waren 21 Minuten Standing Ovations und hier in Cannes wird nach jeder Premiere die Dauer des Applauses gezählt, was so ein Indikator sein soll, wie gut diese Filme sind. Und bislang führt dieser Klassiker aus den 70er Jahren.
Ja, was man ja nicht vergessen darf, 2 Jahre Pandemie, gleichzeitig eben auch 75. Ausgabe. Also man möchte auch ein bisschen feiern. Am nächsten Mittwoch steht das alles im Zentrum, 75 Jahre Cannes. Man möchte aber auch in die Zukunft blicken. Die Filmbranche befindet sich in einem massiven Umbruch. Spürt man das im Programm dieses Jahr?
Ja, wir hatten ja eben zu Beginn der Sendung diese schöne Tanzeinlage, die du uns vorgestellt hast, Susanne. Und ich würde mal sagen, das ist alles ein Tanz auf dem Vulkan. Weil es gibt hier schon eine große Verunsicherung. Also um uns herum ist ja der Filmmarkt, da ist wieder einiges los. Aber man fragt sich ja mittlerweile auch, für wen machen wir denn jetzt noch das Kino? Weil weltweit gehen gerade die Zahlen im Arthouse-Kino zurück. Und damit muss sich der Markt auseinandersetzen, der Filmmarkt. Aber natürlich muss sich auch Cannes diese große Frage stellen, weil die Filme, die man hier zeigt, das Arthouse-Kino, die erreichen ja nun überhaupt nicht mehr ein Publikum. Und manchmal komme ich mir so hier vor, auch ja, wie Robinson Crusoe auf so einer einsamen Insel der Glückseligen mit vielleicht noch schönen Filmen. Aber wohin werden diese Filme dann schwimmen?
Aber hat nicht Cannes auch doch ein kleines Verständnis dafür, weil immerhin ist ja in diesem Jahr die erste Medienpartnerschaft mit TikTok eingegangen ist?
Nee, also das ist ja die Frage, ob TikTok nicht ein trojanisches Pferd ist, würde ich jetzt behaupten. Also die Idee, dass Influencer das Kino retten oder sagen wir mal zumindest die Begeisterung fürs Kino wieder entfachen können bei einer Generation, die noch, sagen wir mal, mit dem in Anführungsstrichen Alten fremdelt, ist ein Versuch auf jeden Fall. Und ich würde Anke recht geben, das ist eher ein Versuch der Verzweiflung und zeigt diesen Tanz auf dem Vulkan.
Ja, das würde ich auch sagen. Und am Anfang des Festivals hat es doch gerade, also nicht für die Presse, aber für die ganzen anderen Festival-TeilnehmerInnen doch so so Probleme mit den Tickets gegeben. Und es gehen ja jetzt schon die Gerüchte rum, das hat mit den ganzen Influencern von TikTok zu tun, dass die diese ganzen Tickets abgegriffen haben. Aber ich frage mich dann, was ist denn, wenn sie einen Arnaud Duplessis sehen? Das können sie ja alles gar nicht einordnen. Also halten die sich nicht nur eher am roten Teppich auf? Und wenn ich dann so ein großes Plakat sehe, wie das ist kein Film, sondern das ist ein TikTok-Video. Also da werden ja wieder auch von TikTok Bilder gegeneinander ausgespielt. Und genau das darf ja eigentlich nicht passieren, wenn man mit so jemandem zusammenarbeitet.
Wobei es ja schon die Ersten gibt, die behaupten, TikTok-Videos, die Ästhetik der TikTok-Videos kann man vergleichen mit den frühen Stummfilmfilmen, weil es Stummfilmfilmen, doch, es war richtig so rum, weil es ja auch so eine stückhafte Produktion war, Georges Méliès zum Beispiel. Aber ist das nicht auch ein Versuch, eben eine Popularität zu erzeugen, weil man in Cannes seit Jahren eben auch nicht, sagen wir mal, die Filme zeigen kann, auf die alle warten, wie Blonde von Andrew Dominik, was eine Netflix-Produktion ist. Und Netflix ist jetzt wieder nicht beim Festival mit dabei.
Das wollte ich auch gerade sagen. Überspringt man hier einfach eine Entwicklung, die man ausgelassen hat und was man vielleicht jetzt bereut, eben, dass man keine Netflix-Produktion zeigt wegen dieses Kinofensters?
Ja, da kann ja gar nicht nur allein Einfluss drauf, sondern es ist ja auch die französische Filmbranche, die immer wieder sagt, kann, das könnt ihr nicht machen. Ihr müsst darauf achten, dass wenigstens die Netflix-Filme hier bei uns in Frankreich einen Kinostart haben. Also da kann nicht alleine mitreden. Und ich finde, man müsste diese Frage auch immer noch weiter drehen. Wie kann man denn jenseits, dass man eben einmal einen Netflix-Film zeigt, mit diesen ganzen Online-Streaming-Diensten ansonsten noch kooperieren? Also kann, wie es jetzt zum Beispiel auf Mubi passiert, so alte Filme dann auch auf anderen Online-Portalen nochmal vorstellen. Also ich glaube, da muss ein viel breiteres Umdenken stattfinden, als das kann jetzt eben auch noch Netflix-Filme zeigt. Die sehen wir dann eben in Venedig. Also die werden schon ein Kinofestival erreichen.
Wobei, das zieht natürlich auch die amerikanische Filmbranche anders an, wenn du diese Streaming-Filme hier zeigst. Weil da sind auch zum Teil die Stars, da ist auch schon der sogenannte Hype da. Also über diesen Film Blonde, über den hören wir ehrlich gesagt seit 2 Jahren schon, dass er fertig ist. Ich wollte noch kurz eingehen auf Image-Problem, von dem ich sagen würde, dass das Festival das immer noch hat, ausgelöst wahrscheinlich und deutlich geworden, wirklich durch die Pandemie. Weil durch die Pandemie, wo das Reisen so erschwert war und immer noch für einige ist, hat man ja schon gesehen, dass sich viele Leute beschweren, dass das hier so ein Closed Shop ist, so ein elitärer Zirkel, wo man hier sein muss, um die Filme zu sehen. Es ist schon auch ein Verlangen nach Demokratisierung dieses Ortes, Anke. Ich weiß gar nicht, wie du das siehst. Kann das überhaupt erfüllen oder bleibt der Tempel eben nur für einige Auserwählte?
Ja, Thierry Frimaud sagt ja gerade, wenn es zum Beispiel um Filme von Regisseurinnen geht, es geht ihm eben immer um Qualität und nicht Quantität. Und das würde ich gerne mal, dass er das auch anwendet bei seinen alten Stammgästen, die er jedes Jahr einlädt. Könnte er da nicht auch mal ein bisschen Qualität walten lassen? Da geht es doch auch nur darum zu sagen, boah, ich habe wieder den neuen Film von den Dardennes, von Park Chan-wook und sonst was. Aber wo bleibt denn das junge Publikum? Und dann, wo bleibt aber auch der Versuch, das junge Publikum ins Kino zu bekommen? Es reicht doch dann nicht hier, es ist mir heute Morgen wieder passiert, wenn eine Schulklasse dann eingeführt wird, damit die Sitze voll werden und die unterhalten sich die ganze Zeit, weil sie mit dem, was da oben läuft, nichts anfangen können. Also da muss doch eine ganz andere Aufbauarbeit auch wieder geleistet werden, eben auch von Cannes.
Und trotzdem ist diese Diversitätsfrage ja sehr virulent, aber mir kommt es fast so ein bisschen vor, als wollte man es in diesem Jahr so ein bisschen unter den Teppich kehren, weil es eben andere Themen gibt, die virulent sind. Die Frage, wie geht man mit der Ukraine, mit Russland um bei dem Festival und eben 2 Jahre Pandemie, so als könnte man jetzt einfach mal kurz diese anderen lästigen Fragen so ein bisschen beiseite schieben. Denn es ist ja tatsächlich so, dass kaum Frauen überhaupt im Wettbewerb sind. Die Diversität ist wirklich sehr, sehr gering in diesem Jahr.
Es ist ja auch so, dass man immer so tut, als würde man nur abbilden, was die Branche zeigt. Das stimmt zu einem gewissen Teil, aber man muss, glaube ich, als Festival sich jetzt in dieser postpandemischen Zeit nochmal neu erfinden und sagen können, was können wir denn machen? Nämlich Sichtbarkeiten herstellen. Und die wird, wie Anke es schon erwähnt hat, dann den alten Freunden gegeben und nicht den neuen Stimmen. Und da ist, glaube ich, eine Diskrepanz. Ja,
ja, und deshalb gibt es dann jetzt extra seit letztem Jahr, glaube ich, noch die zusätzliche Sektion Cannes Premiere, damit, wenn dann mal einer der alte Meister nicht einen ganz so guten Film gemacht hat, dann kann man den dahin abschieben. Anstatt einfach mal ein bisschen, ja, weiß ich nicht, eine wagemutige Sektion oder sonst was hier ins Scheinwerferlicht zu stellen.
Anke Lewicke mit einem ersten Blick auf die Themen des 75. Filmfestivals von Cannes. Wir hören uns später nochmal wieder, um über die ersten Filme zu sprechen. Bis hierhin aber erstmal vielen Dank.
Und wir haben ja gerade über die Frage von Repräsentation gesprochen, also auch über die Zahl von Regisseurinnen beim Festival. Und genauso gut könnten wir nochmal die Zahl verkleinern und über die deutschsprachigen Regisseurinnen hier sprechen. Es sind nicht viele. Die bekanntesten Namen, das sind sicherlich in der Sektion En Sentant Regard Emily Artef mit Plus que Jamais, die heute um 11 Uhr vormittags ihre Weltpremiere gefeiert hat. Und da ist auch noch die österreichische Regisseurin Marie Kreuzer, deren Film Corsage gestern Weltpremiere hatte. Und du, Susanne, du konntest mit Marie Kreuzer hier sprechen, ne?
Genau, ja. Wir haben über ihren neuen Film gesprochen. Marie Kreuzer nimmt sich darin einer österreichischen Ikone an, nämlich Elisabeth, der Kaiserin von Österreich-Ungarn, bei uns vor allem bekannt als Sissi. Und bei Marie Kreuzer im Film allerdings sehen wir Elisabeth nicht als junge Frau, sondern als 40-Jährige. Und im späten 19. Jahrhundert ist sie damit eine alte Frau. Elisabeth, gespielt von Vicky Krebs, kämpft aber sehr stark damit. Sie lässt sich von ihren Hofdamen die Taille messen und immer enger schneiden, kann wörtlich kaum atmen in ihrer Corsage, ihrem Korsett. Überhaupt wirkt alles wie ein goldener Käfig, ihr ganzes Leben. Ich habe Marie Kreuzer in einem Hotelgarten in Cannes getroffen und mich mit ihr unterhalten. Mit welchem Bild von der Kaiserin sie denn in Österreich aufgewachsen ist, das wollte ich zunächst von der Regisseurin wissen.
Ich habe diese berühmten Sissi Marischka-Filme nicht gesehen als Kind. Also das war kein prägendes Bild für mich. Ich habe die wirklich erst später im Zuge der Recherche dann gesehen. Aber natürlich kennt man Sissi bei uns in Österreich als den Touristenmagnet schlechthin. Und sie ist halt das Konterfei auf so ungefähr allen Souvenirs, an denen man so vorbeikommt. Ich lebe in Wien, also da ist dieses Bild überall. Ja. Und insofern natürlich, dieses Sissi-Klischee, die schöne Frau mit diesen komischen Sternen in den Haaren, mit der bin ich, wenn man so will, groß geworden.
Sie sind damit groß geworden, haben wir die meisten kennen tatsächlich. Es ist sie aus diesen Romy Schneider-Filmen. Sie hatte ja immer so das Image einer schönen, anmutigen, jungen Frau. Ist das jetzt in Ihrem Film auch eine bewusste Abkehr vom filmischen Image dieser Sissi?
Ich habe eigentlich weder versucht, dem zu entsprechen, noch mich davon abzuwenden, sondern ich habe einfach diesen Teil der Geschichte so erzählt, wie ich ihn gelesen habe, natürlich mit ganz viel künstlerischer Freiheit. Aber das Bild, das ich von ihr gewonnen habe durch die Recherche, ist schon dem sehr nahe, was ich da zeichne. Das Bild einer sehr klugen, sehr nachdenklichen, sehr komplexen, aber auch sehr widerständigen Frau, die eben für mich ganz wenig mit diesem sonnigen, fröhlichen Bild der Romy Schneider-Sissi zu tun hat.
Ihr Film heißt ja auch Corsage. Inwieweit ist es auch der Versuch, die Kaiserin aus ihrem Korsett zu befreien, sowohl historisch als auch politisch?
Es ist auf jeden Fall der Versuch zu zeigen, dass eine schöne Kaiserin zu sein kein Ziel sein sollte. Dass wir ja immer noch kleine Mädchen Prinzessin nennen und finden, das ist was Schönes, ist eigentlich wahnsinnig absurd. Wenn wir so ein bisschen die Gala lesen und die Royals verfolgen, will das wirklich jemand sein? Ja? Also das ist jetzt nicht das Hauptziel dieses Filmes, aber es ist mir schon sehr aufgestoßen in der Recherche, und dass wir eine Erwartung haben an so weibliche Royals, die kein Mensch erfüllen kann und die einen eben wahnsinnig einschränken in seinem Handeln.
Ja, das Korsett zeigen Sie auch wirklich immer bildlich, dass sie eingeschnürt wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie zeigen auch im Film, wie sie einen immer gleichen Tagesablauf hat, wie sie ja eigentlich auch mehr mitmischen möchte, auch mitreden möchte bei der Politik, aber ihr Mann, Kaiser Franz Josef, sieht das gar nicht gerne und wirkt das auch immer ab. Wie sehr ist sie gefangen und wie sehr rebelliert sie aber auch gegen diesen goldenen Käfig?
Ihr Handlungsspielraum ist tatsächlich sehr, sehr klein. Also das war für mich schon sehr offensichtlich auch in der Recherche, dass sie wirklich auf die Repräsentation reduziert war. Das war ganz klar ihre Aufgabe und es war ihre einzige Aufgabe und auch, wie gesagt, ihr einziger Handlungsspielraum. Daher würde ich auch immer, wenn man sagt, sie war magersüchtig, sie wollte immer so schlank sein, sie wollte immer schön sein, sie wollte immer jung bleiben, in diesem Kontext sehen, das war sozusagen der einzige Wert, den sie besaß, war diese Schönheit und diese Figur. Also sie wurde darüber definiert, und was mich daran interessiert hat oder was ich damit sagen will, ist, dass wir Frauen auch heute noch so sozialisiert sind, dass wir gefallen müssen, um geliebt zu werden.
Ja, aber Liebe ist für sie ja eigentlich auch nicht möglich, oder?
Also eine Liebe auf Augenhöhe, jetzt weder zu Kindern oder einem Partner oder einer Partnerin, ist für sie, zumindest so wie ich sie lese oder auch wie ich das jetzt erzähle, nicht möglich, nein.
Gleichzeitig sieht man sie viel mit anderen Frauen zusammen und es herrscht, so wirkt es, ziemlich großes Einverständnis unter den Frauen. Ist es so ein bisschen auch die Frauen als Gang von damals sozusagen, auch als Mittel so ein bisschen der Selbstermächtigung in dem Raum, den sie haben?
Ich habe sie auch immer als Gang inszeniert. Also ich freue mich sehr, wenn das ankommt. Das war auch unser sozusagen Motto für diese Gruppe. Die, ich finde, differenziertesten Beschreibungen ihrer Person kommen von einer ihrer Hofdamen. Also die hat in den Tagebüchern viel über sie geschrieben und das sind wirklich sehr kluge Analysen. Sehr liebevoll, aber auch extrem kritisch ihr gegenüber. Und nachdem diese Frau, das fand ich auch so interessant, ja nie alleine war, also die war ja immer von Personal umgeben, waren das fast schon zwangsweise ihre Verbündeten. Und im Laufe der Jahre hat sie dann begonnen, sich die immer mehr wirklich selbst auszusuchen. Also sie hat schon gewusst, mit wem sie sich umgeben will. Und das waren sicher ihre engsten Vertrauten.
Sie zeigen sie dann eben auch mit diesen Hofdamen, auch wie sie angekleidet wird. Sie zeigen eben das Korsett, die Kleidung. Aber es ist jetzt keine Kostümfeier. Sie arbeiten auch viel mit natürlichen Lichtquellen, was den visuellen Stil angeht. Wieso war Ihnen das wichtig, das so zu inszenieren?
Also ich hatte vorher nie großes Interesse am historischen Film, weder als Zuschauerin noch als Filmemacherin. Unter anderem deswegen, weil ich so oft das Gefühl hatte, es geht nur darum, mir jetzt große Bilder zu zeigen und zu sagen, wow, wir haben so viel Kostümbudget und wir haben die tollsten Kutschen und die meisten Komparsen. Und das hat mich überhaupt nicht gereizt. Und wir haben sozusagen das, was damals in Mode war oder was man damals getragen hat bei Hof, extrem reduziert. Also es wurden immer nochmal Knöpfe, Rüschen und so weggeräumt. Also ich wollte mich wirklich sehr auf diese Silhouette dieser Frau konzentrieren, die ja auch so wichtig für sie war, und wollte das sehr schlicht halten. Und tatsächlich ist ja das Schlichte, das perfekt geschnittene Schlichte oft wesentlich mehr Aufwand als das Pompöse, weil die Details halt wirklich sitzen müssen. Also das war eine extrem aufwendige Kostümarbeit, auch wenn es nicht wie ein pompöser Kostümfilm wirkt, was aber in dem Fall richtig ist, was das Ziel war. Also so möglichst beiläufig diese Kostüme zu zeigen und zu erzählen, das war unser Ziel.
Wieso halten Sie Vicky Krebs oder kamen Sie auf Vicky Krebs? Warum ist das für Sie die perfekte Darstellerin für diese Rolle?
Naja, es ist umgekehrt. Sie hatte eigentlich die Idee. Also sie hat mich gefragt vor Jahren, ob wir einen Film machen wollen über Sissi. Also es kam nie jemand anderer in Frage und sie passt tatsächlich wahnsinnig gut. Elisabeth war für ihre Zeit eine sehr große Frau. Auch die Vicky ist eher eine große Frau. Also diese Gestalt, diese hochgewachsene Frau mit diesem schmalen Gesicht, da gibt es schon viele Ähnlichkeiten, auch physisch. Ja. Also tatsächlich mehr als Romy Schneider mit Elisabeth hatte.
Inwieweit würden Sie Ihr Werk positionieren in dem Kontext von Sofia Coppola, wie sie Marie Antoinette darstellt, oder Pablo Larraín, wie er Prinzessin Di darstellt in Spencer?
Also den Coppola-Film mag ich überhaupt nicht, weil ich den eben sehr plakativ finde und sehr leer. Also mich interessiert diese Frau nicht genug, weil ich das Gefühl habe, was hat die eigentlich für ein Problem? Mir ist die zu sehr eine spoiled young princess. Spencer ist natürlich jetzt rein von der Erzählung und von den Elementen näher, weil es halt auch um eine Frau geht, die in einem Käfig ist und auch nur diese Möglichkeit hat, diesem Bild zu entsprechen. Aber ich habe den Film erst jetzt vor kurzem, also ich habe den für mich gesehen, als wir unseren Film gemacht haben. Deswegen gab es da jetzt keine bewusste. Aber wir haben ja interessanterweise die gleiche Produktionsfirma. Also es gibt irgendeine eine Relation, gibt es. Aber das Interessante ist, das finde ich nur so nebenbei, dass Elisabeth immer zum Reiten nach England gefahren ist, was man auch im Film sieht, zur Familie Spencer, also den Vorfahren von Diana. Also da gab es eine tatsächliche Verbindung, die ich sehr schön finde.
Das sagt die österreichische Regisseurin Marie Kreuzer. Ihr Film Corsage hatte gestern Premiere hier beim Filmfestival in Cannes. Der Film wird auch das Filmfest München in rund einem Monat eröffnen und kommt dann im Juli in unsere Kinos.
Weiterhin live von den 75. Internationalen Filmfestspielen in Cannes und wir begrüßen Sie aus dem Studio unserer Kolleginnen von Radio France im Keller des Festival Palais.
Und direkt neben dem Studio herrscht geschäftiges Treiben, denn hier beginnt ein sehr wichtiger Bestandteil des Festivals, nämlich der Filmmarkt. Also hier präsentieren sich einzelne Länder, hier werden Geschäfte gemacht, hier werden die Filme der Zukunft besprochen. Bei allem Willen zum Feiern hier in Cannes, das Festival kann und will auch die Weltpolitik nicht ausklammern. Schon vor einigen Wochen hat das Festival seine Solidarität mit der Ukraine bekundet. Jetzt beim Festival gibt es einige ukrainische Filme im Programm und auf dem Filmmarkt ist die Ukraine Thema. Und dort beim Filmmarkt hat sich für uns unser Kollege Jörg Taschmann umgesehen. Jörg, heute ist die Ukraine eben im Fokus. Heute Mittag fand dort ein Talk statt zum Thema. Und zwar hieß es so grob, wie kann die internationale Filmwelt der ukrainischen Filmindustrie helfen, wenn im Land Krieg herrscht? Welche Antworten gab es denn darauf?
Also vielleicht mal, wer an diesem Panel teilgenommen hat. Es wurde moderiert von einer Journalistin aus Georgien. Georgien ist ja nun auch leidgeprüft, was russische Kriege angeht. Und dann saß Agnieszka Holland in ihrer Eigenschaft als Präsidentin der Europäischen Filmakademie auf der Bühne, natürlich auch als engagierte Filmemacherin. Wir erinnern uns, sie hat vor ein paar Jahren Mr. Jones gemacht, einen Film, der den Holodomor, also diesen Hungertod in der Ukraine, thematisiert hat. Bero Bayer vom Niederländischen Filmfund und aus der Ukraine live zugeschaltet war Volodymyr Shejko, der Generaldirektor des ukrainischen Filminstituts. Und hier in Cannes wirklich auch anwesend war Julia Sinkevich, eine ukrainische Produzentin und Mitbegründerin der ukrainischen Filmakademie. Und beide Vertreter aus der Ukraine waren sehr, sehr kritisch durchaus, wenn man sie immer fragt, wie können wir euch helfen? Weil sie sagen, ja, ihr kennt uns noch gar nicht genug. Ihr wisst noch nicht einmal, wer Ansprechpartner bei uns im Land sind. Macht mal vielleicht erstmal eure Hausaufgaben. Und Volodymyr Shejko rief auch dazu auf, dass die Ukraine kulturell viel mehr in EU-Institutionen integriert werden müsste. Ich glaube, man kann noch nicht einmal so einen Film in eine internationale Koproduktion also machen, weil die Ukraine nicht Teil dieser europäischen Fördergremien und Förderfunds ist. Und er fand eben, dass ukrainische Kultur generell unterrepräsentiert ist auf Festivals und Museen und so weiter.
Jetzt herrscht natürlich Krieg in der Ukraine. Wie ist denn die Lage derzeit in der Ukraine, wenn wir ehrlich sind? Gibt es sowas noch wie eine funktionierende oder in rudimentären Ansätzen funktionierende Industrie?
Also alle staatlichen Gelder für Kultur sind eingefroren worden. Dann natürlich auch alle staatlichen Gelder für Filme. Das heißt, es gibt kein Geld mehr, um Filme zu machen. Das ist die eine Sache. Man kann auch keine angefangenen Projekte mehr beenden. Das Problem ist auch, Männer dürfen das Land nicht verlassen. Das heißt, zurzeit ist ein Problem, wenn mein Cutter irgendwo in Portugal ist und eigentlich den Film schneiden will, aber der Regisseur noch in der Ukraine, kann er nicht so ohne weiteres raus, um zum Beispiel in irgendeinem anderen Land den Film zu beenden. Man kann nur mit Sondergenehmigung heraus. Deswegen war eben auch der Leiter des Instituts nur zugeschaltet, weil der durfte gar nicht nach Cannes. Und dann gab es natürlich auch einen Aufruf, vor allen Dingen Material und Geld zu schicken, damit der ukrainische Film nicht stirbt, damit er nicht untergeht, weil man hat sich etwas aufgebaut in den letzten 10 Jahren und jetzt hat man wie auf eine Stopptaste erst einmal gedrückt. Und es ist auch so, dass viele junge Filmemacherinnen und Filmemacher zurzeit sagen, ich habe jetzt gar nicht den Kopf, einen Film zu drehen. Ich muss jetzt erstmal abwarten. Andererseits wird wirklich dafür plädiert, wir dürfen nicht aufhören, wir müssen weitermachen und wir dürfen auch nicht nur Filme machen, die mit dem Krieg zu tun haben. Wir wollen auch noch andere Filme machen. Zum Beispiel wurde wirklich von Volodymyr Shejko gesagt, ich möchte gerne Projekte haben, in denen auch Humor ist, weil das braucht man auch, um zu überleben.
Hat denn der Krieg in der Ukraine jetzt auch Auswirkungen auf den Markt, vor allem für die Osteuropäer?
Ich denke, für viele Länder nicht, weil Russland ist nicht der große Koproduzent gewesen. Und wenn wir ein Land wie Ungarn nehmen, die sagen gar nichts dazu. Also es gibt eh keine ungarisch-russische Koproduktion, aber Ungarn hat da ja auch eine etwas sonderbare Haltung, was den Ukraine-Konflikt anbelangt. Bei Estland, da war ich am Stand beispielsweise heute, habe mit Eda Koppel geredet, das ist die Leiterin der estnischen Filmförderung. Und das war interessant, was sie sagte, weil sie sagte, wir haben schon Koproduktion mit Russland gehabt. Im vorigen Jahr lief hier in Cannes Abteil Nummer 6, da war auch Estland dran beteiligt, zusammen mit Finnland und mit Russland. Und solche Koproduktionen liegen eben jetzt auf Eis. Also die können jetzt erstmal weiter nicht gemacht werden. Oder man hat einen Film unterstützt, der erstmal nicht ins Kino kommen kann, weil russische Staatsgelder drin sind. Und zurzeit ist in Estland wirklich auch quasi eine Art Gesetz, dass Filme mit russischer Unterstützung zurzeit nicht in den estnischen Kinos gezeigt werden dürfen.
Jörg, wir wollen ja auch nochmal über diese Wechselwirkung sprechen. Wie positioniert sich Cannes denn jetzt in Zeiten des Krieges? Man hat Präsident Zelensky 20 Minuten lang ein Podium gegeben bei der Eröffnung. Gleich am nächsten Tag feierte der Film von Kirill Serebrennikov seine Weltpremiere. Wirkt so, als würde man es ehrlich gesagt allen irgendwie recht machen wollen hier.
Na, da war heute eine sehr erhitzte Diskussion, auch innerhalb dieses Panels, weil Agnieszka Holland zum Beispiel gesagt hat, sie ist für einen kompletten Kulturboykott Russlands, auch in Cannes. Dann habe ich sie gefragt in der Fragemöglichkeit, heißt das auch, dass sie wollen, dass der Serebrennikov hier nicht gezeigt wird? Und hat sie gesagt, ja, der hätte hier nicht gezeigt werden dürfen. Weil man hat ihm ein Podium gegeben, er hat zum Beispiel Roman Abramowitsch verteidigt, der den Film mit unterstützt hat und der ein Oligarch ist. Und da waren sich auch zum Beispiel am estnischen Stand, hat mir die Leiterin gesagt, nee, jetzt müssen wir alle spekulieren. Und das Argument war irgendwo auch schlüssig, weil sie sagt, solange Ukrainer keine Filme drehen können, sollten eben auch keine russischen Filme gezeigt werden.
Susanne, du warst ja auf der Pressekonferenz von ihm da, nicht wahr?
Genau, ja. Ich war auch so ein bisschen überrascht über die Aussagen. Gerade er wurde angesprochen auf die Gelder, die er für seine Projekte annimmt. Roman Abramowitsch, genau, er hat gefordert, dass der Boykott aufgehoben wird. Und er hat sich eben auch ausdrücklich gegen einen Boykott von russischer Kultur im Allgemeinen geäußert. Kann man ja haben, diese Position, aber seine Begründung war ein bisschen merkwürdig.
Russische Kultur war schon immer antimilitaristisch und gegen den Krieg, denn der Krieg will die menschlichen Werte zerstören. Menschen, die Kriege anzetteln, interessieren sich nicht für das Leben und die Schmerzen der Leute, die sie an die Front schicken. Die Worte Kultur und Krieg sind antagonistisch.
Ja, also das hat er gesagt und ich finde, das kann man so vielleicht nicht unbedingt allgemein stehen lassen, oder Jörg?
Es stimmt insofern natürlich nicht, weil gerade in den letzten Jahren unwahrscheinlich viele nationalistische Kriegsfilme entstanden sind in Russland, die wirklich sehr nationalistisch waren, mit einer ganz einfachen, schematisch, die Nazis waren böse, die Russen waren alle gut.
Aber auch über die Krim, über die Krim-Annexion.
Aber auch über die Krim-Annexion hat es Propagandafilme gegeben. Also es gibt auch Propagandafilme in Russland, das ist, muss man einfach mal ganz klar sagen. Und gerade künstlerische Filme werden stark zurückgedrängt. Insofern stimmt diese Argumentation natürlich so einfach nicht. Andererseits bin ich auch kein großer Anhänger eines kompletten Kulturboykotts. Ich finde, es muss immer von den Werken und auch von den Filmemachern abhängig gemacht werden. Und was mir hier zu kurz kommt bei der ganzen Diskussion, hat man ihm eine Bühne gebeten oder nicht? Man sollte auch mal über den Film reden. Und dass der den derzeitigen Machthabern in Russland eigentlich nicht gefallen dürfte, ist auch klar, weil er hat damals keine staatliche Unterstützung bekommen, weil Wladimir Medienski, der damalige Kulturminister, gesagt hat, Tschaikowski war nicht homosexuell, also geben wir ihm kein Geld. Also das muss man vielleicht alles auch ein bisschen im Kontext sehen.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur, Vollbild, das Filmmagazin. Wir senden heute live aus Cannes von den 75. Filmfestspielen, wo am Donnerstag der Dokumentarfilm Mariupolis 2 seine Weltpremiere gefeiert hat.
Ja, das Schicksal des Regisseurs Mantas Kvedaravicius ging um die Welt, denn er wurde von russischen Soldaten in Mariupol bei einem Fluchtversuch am 2. April umgebracht. Und seine Witwe sicherte das Material ihres Mannes und gemeinsam mit mehreren Produzenten stellten sie einen Film zusammen mit dem Material eben dieses litauischen Regisseurs. Und es sind bedrückende Bilder vom Alltag im Krieg. Kvedaravicius hat Menschen begleitet, die in einer Kirchengemeinde im Keller Zuflucht gefunden haben. In Mariupol. Man sieht sie zum Beispiel, wie sie im Hof auf offenem Feuer kochen. Zwei Männer gehen los und holen einen Generator aus einem verlassenen Gebäude, gehen dabei aber auch an zwei Leichen auf dem Boden vorbei. Es gibt immer wieder lange Einstellungen, die diese zerstörte Stadt zeigen. Es herrscht so ein bisschen Ruhe, aber in der Ferne explodieren immer wieder Bomben. Es sind wirklich Inneneinsichten aus der Stadt, die nun gerade ja im Zentrum der Öffentlichkeit war und ist. Und Patrick, du hast den deutsch-griechischen Co-Produzenten getroffen, nämlich Thanasis Karatanos.
Genau, er kannte natürlich den Regisseur Mantas Kvedaravicius sehr gut. Er hat auch den ersten Teil von Mariupolis mitproduziert, der damals auf der Berlinale seine Weltpremiere hatte. Es war ein Regisseur, der auf der Welt zu Hause war, ein Weltbürger, der immer nah bei den Menschen sein wollte. Und ich traf da einen Produzenten, der wirklich sehr angefasst war von der Premiere, gerade die stattgefunden hat. Und ich habe ihn überhaupt gefragt, wie hat er denn die Premiere dieses zeitgeschichtlich so wichtigen Dokuments denn erlebt?
Ja, das war sehr eigenartig und sehr emotional und sehr ergreifend. Sicherlich eine außergewöhnliche Premiere. Das ist, weißt du, einerseits ist der Film, was man so zelebrieren muss, und besonders in einem Festival wie in Cannes und damit auch der Regisseur dazu ehren, aber gleichzeitig, du weißt, dass dieser Regisseur nicht mehr lebt und er hat sein Leben dafür gegeben. Und ich war zerrissen zwischen diesen Gefühlen. Ich hatte so eine Premiere noch nie gehabt.
Ich habe schon gelesen, dass es sehr schwer war, den Film so schnell wie möglich fertig zu bekommen für Cannes. Wie chaotisch war es denn jetzt, um jetzt hier auch fertig zu werden für das Festival?
Ich glaube, wir haben das sehr gut hingekriegt. So alle Beteiligten, die haben ihre Bestes da getan und sehr viel Zeit investiert. 24 Stunden am Tag dann nur an den Film gearbeitet, damit man das alles rechtzeitig da bekommt.
Nachdem Mantas gestorben war, hatte denn das Team Ideen und Pläne, wie der Film aussehen soll, oder musste man von null anfangen?
Wir haben mit Mantas in seinem früheren Film gearbeitet, bei Mariupolis 1, ich speziell, und die lituanische Produzentin, die Juliane, die hat mehrere Filme von ihm da produziert. Und insofern, weil wir ihn Mantas kennen, seine Arbeit wissen und seine Art zu denken, ich glaube, wir wussten, was er mit seinem Film da machen würde. Wir haben natürlich versucht, so nah wie möglich an seine Vision da zu halten, und ich hoffe, es ist uns das gelungen, aber das war nicht chaotisch, das war nur so ein toller Einsatz. Wir hatten auch nicht so viel Zeit und das Material, das er gedreht hat, eigentlich das Material, er hat den Film gedreht innerhalb von 2,5 Wochen, aber das war auch nicht geplant, einen Film daraus zu machen. Es war nicht geplant, weil damals Manders, er war in Uganda und er hat an einem anderen Projekt gearbeitet. Und als Putin Ukraine die Invasion da angefangen hat, mir war klar, dass Manders sofort nach Mariupol gehen wird, weil er die Leute da gut kannte, die bei seinem ersten Film da gespielt haben, und er wollte helfen, weil bei ihm ging es erstmal so um den Mensch. Aber natürlich, das ist ein Filmemacher und er hatte seine Kamera dabei und er hat alle diese Umstände da gefilmt. Und dann kam sein Tod, sein schrecklicher Tod, und Gott sei Dank seine Lebensgefährtin, die Hanna, die hat geschafft, das Material in Sicherheit zu bringen, und auch Manders, weißt du, weil es hat fast eine Woche gedauert, bis man seine Körper nach Vilnius da bringt. Und wir haben mit dem Film 10. oder 12. April kam das Material erstmal so zu uns. Und damals wussten wir nicht, was er gedreht hat und ob man überhaupt aus diesem Material, ob wir in der Lage sind, einen Film da zu machen. Aber es ist uns gelungen und wir sind sehr froh.
Auch für ihn und sein Werk ist es natürlich sehr wichtig, dass er hier nochmal gezeigt wird. Was kann ein Film wie Mariupolis vielleicht heute erreichen? Es ist vielleicht gut, dass ihn hier eine so große Öffentlichkeit sieht, dass so viele Journalisten von überall hier sind und darüber berichten können. Also was ist das Gute daran, dass der Film in Cannes eben gezeigt werden konnte?
Das ist so die Aufmerksamkeit auf die Situation, auf den Film. Und das kannst du hinkriegen, indem dem Film diese Möglichkeit angeboten wird, im größten Festival der Welt, auf dem größten Festival der Welt gezeigt zu werden. Und das ist toll. Und vor allem die Bilder, die Manders hat immer so getrennt, hat interessiert die menschliche Seele, der Mensch an sich interessiert. Und das wollte er zeigen und nicht die Bilder, die man von der News, weißt du, von den Nachrichten da bekommt. Und ja, es geht um den Menschen.
Sagt Thanasis Kadathanos, der deutsch-griechische Co-Produzent des Dokumentarfilms Mariupolis 2, der hier in Cannes als Special Screening läuft.
Die 75. Ausgabe des Filmfestivals in Cannes, und wir kommen zum Herzstück des Programms, dem Wettbewerb. Auch in diesem Jahr kann man wieder sagen, ja, viele alte Bekannte sind dabei, viele vor allem Regisseure, die schon Preise hier gewonnen haben. Die belgischen Brüder Dardenne zum Beispiel, der rumänische Regisseur Christian Mungiu und der Koreaner Park Chan-wook. Anke Lewicke ist wieder im Studio. Wir wollen gemeinsam jetzt über die Bilder auf den Leinwänden reden. Man kann ja allgemein sagen, es gibt so ein breites Spektrum an Filmen, die hier zu sehen sind, aus dem Arthouse größtenteils, immer auch wieder Filme, die einen fordern. Welcher Film hat euch denn bislang so aus der Reserve gelockt?
Ja, ich glaube, ich fange dann mit dem Film eines alten weißen Mannes an, die ja angeblich immer wieder das Gleiche machen. Und hier kommt einer, der 85 Jahre alt ist und einen Film gemacht hat, der auch von einem, ja, Hochschüler einer Filmhochschule sein könnte, E.O., davon rede ich, von Jerzy Skolimowski aus Polen. Es ist eine leichte Hommage an den großen Klassiker von Robert Bresson, O Hasard Balthasar. Damals war ja der Esel in diesem alten Film aus Frankreich so eine Art Jesusfigur, der für unsere Sünden stirbt. Und Skolimowski macht, da gibt es keine Vergebung mehr. Wir folgen einem Esel aus Polen nach Italien. Das ist eigentlich die kurze Geschichte, wie er eigentlich aus einem Höllenzirkel in den nächsten geschoben wird. Und daraus macht dieser Regisseur so eine Art, ja, Bild-Ton-Poem. Ja, es ist ja ein Bild der Apokalypse. Es gibt subjektive Kameraeinstellungen. Auf der Tonspur hast du so eine Art Klangmusik, Spektakel. Also es ist ein Film, der wirklich nach einer Perspektive für etwas Neues, für etwas anderes sucht.
Ja, und Godard hatte doch damals über den Robert Bresson gesagt, der Film zeigte die ganze Welt in 1,5 Stunden. Und ich finde, das kann man jetzt auch sagen. Also man kriegt ja unheimlich viel von unseren gegenwärtigen Konflikten in dem Film erzählt. Also es geht um die Flüchtlingsproblematik, es geht auch um Klassenunterschiede, es geht um Umweltfragen. Und das alles sehen wir sozusagen, wenn wir in das schöne Auge dieses Esels gucken, dann sehen wir unseren Zerspiegel, sehen wir den Zerfall der Zivilisation und alles. Und dabei entwickelt der Esel so eine große Würde, weil er eben nicht weiß, dass er gefilmt wird.
Also auf den einen Film könnt ihr euch einigen. Fällt euch dann noch was anderes ein, was sonst einen herausfordert? Ich frage auch etwas provokativ, weil mein Eindruck eher ist, dass es doch ein bisschen konventionell bisher ist erzählt. Also dass man eher aufs konventionelle Erzählen setzt. So.
Ja, wir könnten jetzt mal über Arnaud de Plechin sprechen. Hat er uns gestern Abend herausgefordert. Ich finde das ja ganz interessant, das französische Kino wird ja eben von den Franzosen eben immer hoch verehrt. Gestern Abend gab es aber dann doch bei der Premiere so ein bisschen Buhrufe. Die habe ich jetzt nicht nachvollziehen können. Ich bin wiederum bei diesem Regisseur, der Film heißt Bruder und Schwester, immer wieder erstaunt, was für ein exzessiver Gefühlsforscher er doch ist. Er geht rein in eine Künstlerfamilie. Sie, die Schwester, ist Schauspielerin. Er ist Schriftsteller, aber sie hat ihn irgendwann angefangen zu hassen. Man weiß eigentlich nicht, warum. Und ja, es geht eben um das große Leiden an sich selbst, aber dass ein Regisseur dem so viel Platz gibt und auch so einem gediegenen Rausch, Bildrausch dann damit hineingeht, das fand ich doch stellenweise überzeugend, dann aber auch wieder ein bisschen ja, gediegen langweilig.
Es rauscht jetzt vielleicht nicht, aber ich glaube, dass es ihm mehr darum geht zu gucken, was bedeutet es, Bruder zu sein oder Schwester zu sein. Die Frage, was ist da passiert, was ja viele genervt hat, dass das letztendlich, glaube ich, nicht erklärt wird, die interessiert ihn, glaube ich, nicht. Da geht es um sehr künstlich theatral überzeichnete Momente von Gefühlsschwankungen. Es fügt sich aber zu dem ein, was Susanne gesagt hat, denn ich finde, ich bin bei vielen Filmen ein bisschen unterfordert derzeit. Also war Skolimowski der Einzige, der was von mir wollte und plötzlich war man wach, auch wenn der Film so spät kam. Aber es zieht sich so ein bisschen durch diese ersten Filme auch so unterschiedliche Familienkonstellationen.
Wollte ich gerade sagen, ja. Also Familie, es ist relativ privat viel, oder? Ja. Also so Familienaufstellung als Thema.
Aber da gibt es natürlich einen großen Film auch, der das behandelt, aus Amerika. James Gray, Armageddon Time.
Ja, und zwar finde ich es auch bemerkenswert an diesem Film, weil das ist was, was ich auch in anderen Filmen entdeckt habe, dass die Regisseure gerade vielleicht angesichts unserer Weltlage versuchen, immer kleine Utopien doch zu finden in ihren Filmen. Und in diesem Film von James Gray ist es die Utopie einer Freundschaft. Es geht um einen 12-jährigen jüdischen Jungen und einen schwarzen Jungen. Das Ganze spielt in New York Anfang der 80er Jahre. Und die beiden freuen sich an und über diese Freundschaft werden aber wird der ganze Rassismus erzählt, der eben schon immer in den USA herrschte. Es geht aber auch um die Perspektive von einer jüdischen Familie, die schon seit 3 Generationen da ist und wo zum Beispiel der Vater von Paul immer noch weiß, auf seinen Schultern lastet eine ganz große Schwere, weil eigentlich fühlen sie sich immer noch nicht angekommen in den Staaten. Und das thematisiert der Film über diese Familiengeschichte.
Naja, das ist ja das Spannende, weil hier wird ja auch viel Zeitgeschichte erzählt. Das ist ja auch die Geschichte von James Gray selber, wie er hier gesagt hat. Das ist auch ein Künstlerroman, denn dieser Paul will Künstler werden. Und alle in seiner Familie machen ihm ziemlich deutlich, das ist Unsinn. Du musst Karriere machen, weil wir haben hier gelitten, wir sind aus Europa, wurden wir vertrieben, wir sind hier nach Amerika gekommen, damit du es besser hast. Und dass dieses Du hast es besser auch ein Akt der Gewalt sein kann auf einem Individuum wie diesem Jungen, der dann einfach aussteigt, davon erzählt dieser Film. Und deshalb ist auf der Oberfläche, wie Susanne schon richtig gesagt hat, es ist eine Familiengeschichte, aber die Art und Weise, wie ehrlich alle hier betrachtet werden, der Vater, also und die Freunde, das ist selten in so einer Art von Film, fand ich jedenfalls. Ich war sehr berührt.
Und letztendlich geht es dann schon auch um gesellschaftspolitische Fragen. Es geht um Privilegien, es geht um weiße Privilegien, denn es passiert etwas und der schwarze Junge wird anders behandelt als der weiße. Also insofern wäre auch meine Frage, hier zieht dann das Politische in die persönliche, in die private Geschichte ein. Wie sehr ist denn die Weltpolitik auch Bühne in den Filmen?
Ja, bis jetzt ja eigentlich nur ein Polit-Thriller, eine ägyptisch-schwedische Koproduktion. Boy from Heaven spielt in Kairo. Schauplatz ist Azar, das ist eine wissenschaftliche islamische Universität. Und da gibt es eine Moschee, da werden eben die ganzen zukünftigen Imame ausgebildet. Und es gibt einen Scheik al-Hassar, der wird immer wieder neu gewählt.
Wie der Papst.
Wie der Papst, genau. Und da will die Politik eben eingreifen, weil sie wollen da jemanden, den sie manipulieren können. Und das Ganze wird auf dem Rücken eines Fischers, der gerade in dieser Universität angekommen ist, ausgetragen. Teilweise fand ich das ganz interessant, aber der Film, ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist, kann sich nicht so richtig entscheiden. Ist er jetzt ein Polit-Thriller? Dafür hat er mir nicht genug Spannung. Oder will er uns doch jetzt auch ein bisschen die islamische Theologie nahebringen? Also es gibt ja immer wieder Exkurse, Diskurse. Und der hängt so dazwischen. Also für mich ist das eher so ein Genreversuch.
Ein bisschen sehr stark auch mit so Netflix-Bildern behaftet. Aber das Milieu fand ich spannend. Also so eine Art Papstgeschichte, also natürlich auf dem Level des Islams bei den Imamen. Das fand ich interessant, aber ich würde dir da recht geben. Also so richtig politisch fand
ein
ich
Ein Film von Tariq Saleh, der gerne aber auch sich im Thriller-Genre austobt.
Das stimmt, ja.
Soweit erstmal hier die Einschätzung zum Wettbewerb in Cannes. Wir haben über die ersten Tage gesprochen.
Deutschlandfunk Kultur, das Filmmagazin Vollbild, so rum. Sie sind jetzt richtig gut informiert über das Wichtigste, was hier auf den 75. Filmfestspielen von Cannes stattfindet. Deshalb wollen wir von hier aus Frankreich einen Blick auf die deutsche Kinolandschaft werfen. Was kann man derzeit in den deutschen Kinos sehen? Unter anderem den neuen Film von Leander Hausmann. Leander Hausmanns Stasi-Komödie heißt dieser Film recht uneitel, wie ich finde. Susanne, du hast den Film nicht nur gesehen, du hast auch mit Leander Hausmann sprechen können. Angekündigt ist der Film als der dritte Teil seiner DDR-Trilogie nach Sonnenallee und NVA. Was ist das für ein Film?
Ja, es geht um die Geschichte eines bekannten Romanautors. Erstmal, er beginnt in der Jetztzeit, der heutzutage bekannt ist als Held des Widerstandes der DDR. Es beginnt damit, dass er seine Stasi-Akte zu Hause im Kreise seiner erweiterten Familie stolz vorzeigt und präsentiert. Man versammelt sich und liest darin und ja, nach einigen Blättern fällt seiner Frau ein Liebesbrief einer anderen Frau in die Hände. Und überhaupt stellt sich dann heraus, dass diese Heldengeschichte vom Widerständler nicht stimmt, denn eigentlich hat er in der Künstlerszene im Prenzlauer Berg als IM gearbeitet. Und diese Geschichte des IM in der Vergangenheit, in der DDR, die erzählt der Film teilweise als Komödie, teilweise als Liebesgeschichte, teilweise als Drama. Ich habe mit Leander Hausmann gesprochen und ihn gefragt, was war denn der Ausgangspunkt für die Geschichte?
Man ist natürlich als Filmregisseur immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, etwas zu erzählen, das es so noch nicht gibt. Und wie so oft fällt da der Zufall, spielt da eine Rolle. Also ich war in einem Buchladen vor 10 Jahren und dort sah ich ein Buch, das heißt Top Secret. Und da sind Fotos drin aus dem Stasi-Archiv, die vornehmlich absurd, paradox und lustig sind. Und unter anderem zum Beispiel Fotografien von Haustieren während der Observation von Wohnungen. Und zwar nicht wenig. Dort wurde der Hamster fotografiert oder die Katze oder so. Und man hat darauf keine Erklärung, weil die auch nicht weiter vorkamen in den Berichten. So ist man zu dem Schluss gekommen, dass die einfach diese Tiere nur niedlich fanden. Und angesichts der großen Verbreitung von Katzenvideos und deren Popularität dachte ich mir, ach was. Also da waren wohl Menschen.
Schon frühe Vorläufer.
Da waren wohl Menschen am Werk mit Eigenschaften, die wir alle teilen. Wir finden ja auch das Gleiche niedlich. Und es gab auch Fotos zum Beispiel, wo sie sich selber fotografiert haben in den Observationsautos im Rückspiegel. Weil
also
ihnen
ein
wahrscheinlich
Selfie
langweilig,
sozusagen?
Ja, langweilig war. Mhm. Ach, du, mach ich mal Fotos von mir. So, das hat mich gerührt. Und auf der anderen Seite wollte ich immer was nochmal über meine spätere Jugend dann erzählen. Also die Sonnenallee handelt ja von der unmittelbaren Schulzeit. Dann sind wir in der NVA und als ich aus der NVA zurückkam, geriet ich in die Bohème-Szene. Und darüber wollte ich noch was erzählen. Dann habe ich festgestellt, dass Filme über Künstler nicht so interessant sind. Und deswegen habe ich mich als Stasi-Mann verkleidet und bin in der Figur des Ludger in diese Szene eingedrungen, um sie mit ganz neuen Augen zu sehen.
Genau, dieser Ludger Fuchs, gespielt von Jörg Schutt auf. Sie springen dann in die Vergangenheitsebene. Da stellt sich eben heraus, dass er durchaus nicht der Held ist, wie man denkt.
Dann dargestellt von David Cross.
Genau. Und die Stasi hatte ihn angeworben, um in die Bohemen des Prenzlauer Bergs einzutauchen und auszukundschaften. Er taucht ein, aber es gefällt ihm dann besser, als der Stasi es lieb ist. Also inwieweit ist es auch tatsächlich ein Film über die Subkultur im Prenzlauer Berg?
Ich komme ja aus Hirschgarten. Hirschgarten ist so eine Wohnsiedlung, ja, nichtssagend, ohne Kneipen. Also da wohnt man einfach. Man hört Middle of the Road oder so oder Slade und Sweet, Schlager der Woche mäßig. Und dann kommt man plötzlich in die Leere vom neuen Deutschland, ja, im Zentralorgan der SED. Plötzlich stellst du fest, dass du nur Leute triffst, die diesen Beruf nicht ausüben wollen. Die wollen Maler werden, Schriftsteller, wirklich ein Pool an unzufriedenen, aufmüpfigen Jugendlichen. Dann kam plötzlich Hermann Hesse ins Spiel und Salinger und Musil und plötzlich spürte man sich, plötzlich wusste man, wer man ist und das wollte man unbedingt ausleben. Und dieses unbedingt ausleben und dass man das durchsetzte in dieser Welt, die man dort schuf, als Parallelwelt zu dem System, das war für mich die allerhöchste zu erreichende Freiheit, weil sie sich total unabhängig machte von dem System. Also wenn man überhaupt irgendetwas an Heldenmut dieser Szene andichten könnte, dann ist es die Verweigerung, dann ist es dieses Aussitzen, dann ist es dieses Nicht-Mitmachen. Nicht-Mitmachen ist schon mal in einer Diktatur ziemlich viel wert und ziemlich riskant.
Sie sagten Heldenmut, also auf der anderen Seite der
Helden Stasi. Helden sind auch nur Menschen, wie es im Film heißt.
Ja, genau. Also meine Frage wäre so mit den Heldenfiguren an sich haben sie aber schon so ein bisschen Probleme, ne? Zumindest also der Protagonist Ludger Fuchs ist jetzt kein klassischer Held. Die Vorgesetzten bei der Stasi kommen auch nicht wirklich gut weg. Erich Mielke zum Beispiel, der auch eher als Farzfigur auftritt. Also insofern.
Ja, haben Sie mal den Mielke so gesehen? Das ist eine einzige Farce. Diese Typen da, diese drei, wo man mir Übertreibungen vorwerfen könnte, die sahen so aus. Was soll ich denn sagen? Dieses System war ein einziges Klischee. Und natürlich gab es am Ende auch große Überraschungen von Leuten, von denen man es nicht erwartet hätte. Und da rede ich jetzt nicht nur von so jemandem wie Sascha Andersen, sondern auch von Bands, wo dann die Hälfte der Mitglieder sich als inoffizielle Mitarbeiter teilweise selber geoutet haben. Und ich finde, dass es auch gerecht wäre, wenn man sich da tiefer in ihre Motive, in ihre soziale Herkunft einarbeiten würde, bevor man so schnell vom hohen Ross der Gegenwart herunter auf sie zeigt und sagt, das sind die Bösen.
Genau, denn was wir vielleicht auch nicht außer Acht lassen sollten, wir reden jetzt so flapsig über die Stasi, die ja doch auch sehr viele Menschen ausspioniert hat. Wie schwierig war es für Sie, diesen Grat zu finden, diesen Aspekt nicht außer Acht zu lassen? Oder andersrum, Sie haben es ja ganz bewusst Komödie genannt, aber im Laufe des Filmes wird es dann ja doch ernsthaft. Hat Sie dann auch so ein bisschen der Mut verlassen, es wirklich als Komödie durchzuerzählen, mit eben allem, was es hat, also auch vielleicht sogar ein bisschen in Richtung Farce?
Es gibt so ein paar Sachen, die ich nicht machen wollte. Also es gibt ja Filme, die auch in diesen Kanon-Aufarbeitungen sich befinden und die durchaus diese Thematik behandeln. Und ich muss auch sagen, bis hin in die Familie, seit meiner Kindheit hatten wir ja unter der Stasi zu leiden und mein Vater besonders. Also insofern leugnet der Film ja nicht die Opfer oder die Gefährlichkeit. Also wenn die da zusammen in den Keller runtergehen, wenn wir Death of a Clown hören, dann denkt er, wird erschossen und er denkt das, weil es so ist. Aber da wir eine Komödie haben, eine Komödie ist immer die Tragödie mit Aussicht auf ein gutes Ende, darf ich das so machen? Ja, ich muss es sogar so machen. Und auf der anderen Seite erzählt es ja etwas über uns, über unsere Feigheit, Dinge einzugestehen. Das ganze Ding ist ja auch, ich meine, der arme Ludger, letzten Endes wird er damit sein ganzes Leben lang mit sich herumschleppt, wie mir auch sein ehemaliger Kamerad dann in der Kirche ja auch sagt. Ich meine, wie kannst du nur es ausgehalten haben, so lange deine Frau zu bespitzeln? Willst du jetzt nicht mal losgehen und die Wahrheit sagen? Und in dem Moment, wo er es vorhat, wie so oft in unserem Leben, kommt dir ein anderes Ereignis in die Quere. Und von diesem Standpunkt aus betrachtet, mein Gott, ich erzähle doch nicht einen 100. Film über die Staatssicherheit. Ich meine, die Kinder in der Schule lernen ja schon gut, böse, Held. Das dazwischen lernen sie ja nicht. Sie lernen ja nicht, was ist denn überhaupt Zivilcourage? Also wann soll ich denn die staatlichen Gesetze, mit denen ich aufgewachsen bin, von denen man mir gesagt hat, dass das gut ist und okay ist, wie soll ich denn entscheiden, was gut und schlecht ist? Wie heute in der, aus Sicht der Gegenwart in die Vergangenheit geblickt, na klar, wir sind schlauer. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, dass diese Charaktere, die ich da verkörpere, sind die Archetypen des Spießertums, die Archetypen des neidischen Erwachsenen auf die Jugend. Dieses nerohaft kindische Machtverhalten von dem Mielke, was ja übermittelt ist, diese Dummheit. Warum soll man das nicht erzählen und warum soll man denn diesem System das absolut Böse zubilligen? Weil das absolut Böse, das ist Richard der Dritte, das ist Shakespeare. Dieses Recht haben die gar nicht. Ja, das ist ja schon immer eine These. Hätte man frühzeitig Hitler erkannt und über ihn gelacht und ihn ausgelacht, wenn er da oben steht und seine Reden hält, dann wäre das System nicht so weit gekommen. Denn nichts fürchtet die Diktatur mehr als das Lachen.
Das sagt der Regisseur Leander Hausmann. Sein neuer Film Leander Hausmanns Stasi-Komödie läuft seit Donnerstag in den Kinos. Deutschlandfunk Kultur, wir blicken noch einmal auf das Kinogeschehen in Deutschland. In der kommenden Woche läuft der Dokumentarfilm Das starke Geschlecht von Jonas Rothländer an. Der Regisseur, der sich in seinen Filmen schon immer mit unterschiedlichen Männlichkeitsbildern auseinandersetzt. Patrick, in seinem neuen Film, wie macht er das jetzt?
Ja, das ist ein puristischer Talking-Heads-Film geworden, Dokumentarfilm. 9 Männer, jung und alt, sitzen alle vor einer schwarzen Wand, vor einem schwarzen Hintergrund und offenbaren im Gespräch mit Jonas Rothländer, den man nur aus dem Off hört, ihre Wünsche, ihr Begehren, reden über ihre Triebe, über Ängste, über Verlangen, alles in Bezug immer auf Sex, vor allem mit Frauen. Und dann kommen auch ganz harte Fantasien zutage, unter anderem über Vergewaltigung. Und immer wieder fragt der Regisseur auch nach, konfrontiert die Männer mit Erlebnissen, seinen, privaten, aber auch anderen von Anonymen. Also man könnte sagen, ein Film, wo Männer über das Mannsein nachdenken. Und ich konnte mit Jonas Rothländer vor der Sendung sprechen und konnte ihn fragen, ob es denn ein Ausgangserlebnis für dieses Projekt gab.
Ja, die gab es tatsächlich. Also das, ich muss dazu sagen, das Projekt ist schon wirklich sehr, sehr alt. Also ich habe das sehr lange mit mir herumgetragen. Es hat sich auch aufgrund der Schwierigkeiten, das zu finanzieren, einfach sehr lange gedauert, da quasi die richtige Form für zu finden oder die Möglichkeit, das zu erzählen, was ich oder zu suchen, was ich gerne suchen möchte. Und für mich, und das war, ging schon vor MeToo los, war die Frage oder die Beobachtung, dass ich festgestellt habe, okay, eigentlich fast jede Frau in meinem persönlichen Umfeld, die ich kenne, hat schon mal irgendeine Form von sexuellem Übergriff oder Gewalt erlebt. Und im Gegenteil, also wenn ich das quasi sozusagen rückverfolge oder rückbetrachte, was sagt das dann über meine männlichen Freunde und mich aus? Und das war sozusagen die Kernfrage eigentlich, mit der es losgegangen ist. Und dann ganz am Anfang, also es ging auch allgemein um männliche Identitäten, aber es war mir dann klar, okay, ich möchte den Fokus auf Sexualität und Dominanz und Übergriffe legen, weil ich dann letztlich auch fand, okay, da kondensieren sich alle Fragen, die ich sozusagen generell auch mir selber zum Thema Männlichkeit stelle.
Jetzt ist das Klischee des starken Geschlechts ja, dass man eher nicht, Mann mit Doppel-N in dem Fall, eher nicht über Gefühle und Unsicherheiten und schon gar nicht, wenn es um das Thema Sex geht, spricht, vor allem nicht untereinander. Wie lange hat es denn dann gedauert, bei den Recherchen genau 9 Männer zu finden, die das auch noch vor der Kamera machen?
Ja, der Prozess ist sogar noch ein bisschen länger, weil ich habe eben festgestellt, ich finde keine Männer, die das machen. Und dann habe ich erstmal angefangen, anonyme Interviews zu führen, mit dem Ziel, quasi aus diesen Interviews Texte zu destillieren, die ich dann quasi später eben Männern vor der Kamera geben kann. Und die Texte funktionieren in gewisser Weise wie so eine Form als Türöffner für so ein Gespräch. Also die Männer lesen oder sprechen diese Texte im Film. Dann gibt es, also es gibt sozusagen diese eine Ebene der Texte, die quasi schon für sich steht. Dann gibt es die Reflexion darüber und letztlich haben dann häufig die Männer angefangen, über sich zu reden. Also ich habe im Vorfeld ungefähr 40 anonyme Interviews geführt und wir haben am Ende auch 40 Männer im Studio gehabt, die wir interviewt haben. Das heißt, also uns war klar, wir müssen das breiter streuen und dann gucken, wie wir das fokussieren und ja, wer dann dafür in Frage kommt.
Jetzt, da es ja ein Versuchsaufbau ist, sollten wir vielleicht über die Ergebnisse dieses Versuchsaufbaus sprechen. Diese Aussagen, das sind ja sehr unterschiedliche Männer mit unterschiedlichen Erfahrungen, Prägungen. Selbstverständlich ist das so, sind ja auch alles Individuen. Lassen denn für Sie, der auch die Fragen gestellt hat, letztendlich auch so eine Art dann doch Männerbild destillieren, des Problemfelds Männlichkeit? Also Sie haben ja gesagt zu Beginn des Interviews, es ging Ihnen darum, auch mal zu erfahren, wie geht das eigentlich? Was schlummert da in den Männern? Haben Sie mehr erfahren über den Mann?
Auf jeden Fall. Also was spannend war, dass eben mit all diesen Männern, und ich hatte mich ja wirklich schon sehr lange mit dem Thema beschäftigt, dass ich überrascht war, wie verunsichert alle Männer eigentlich sind. Und das, da hätte ich vielleicht drauf können kommen, weil ich von mir selber darauf hätte schließen können. Aber wie breit das war, dass ich häufig das Gefühl hatte, dass es eigentlich fast ausschließlich darum ging, es anderen und in dem Fall häufig eben Frauen recht zu machen. Dass alle, oder nicht alle, aber sehr viele Männer quasi immer nach einer Antwort gesucht haben, okay, was für eine Art von Mann möchte die Frau haben und den dann quasi darzustellen und dem irgendwie nachzueifern. Und das waren unterschiedliche Antworten, das merkt man ja eben im Film. Aber diese Unsicherheit, die hat mich schon sehr, während des Drehs schon sehr frappiert. Wobei ich auch nochmal dazu sagen muss, es ging uns nicht darum, ein repräsentatives Männerbild. Also das können wir da gar nicht abbilden. So, also wir hatten ja quasi auch wirklich die Männer, die quasi unserem Aufruf gefolgt sind. Und dann haben wir daraus eben eine Auswahl getroffen. Aber das ist definitiv nicht repräsentativ.
Es ist dann eher so anekdotische Evidenz. Über das Erzählen schlängelt man sich da so heran. Ist denn nicht auch ein weiteres Resultat dahingehend auch, dass bei so Intimfragen, wo man mindestens noch eine weitere Partei letztendlich dabei hat, es am Ende einfach notwendig ist, gemeinsam darüber zu reden, die Grenzen gemeinsam zu besprechen. Ist es so banal?
Absolut. Und ich glaube, das ist das, was der Film ja eigentlich auch möchte. Also mein Wunsch war immer quasi, dass der Film in den Dialog mit den ZuschauerInnen tritt. So. Also dass wir, dass er auch nicht irgendwie vereinfachte Antworten gibt und auch nicht so leicht einteilt in Gut und Böse und Schwarz und Weiß, sondern dass es vielmehr eine Anregung ist, um dieses Gespräch quasi dann auch weiter, ich sag mal, zu Hause zu führen und in seinem Umfeld Genau, ja.
Jetzt ist es so, dass Sie ja auch Teil dieses Films sind. Sie fragen zwar nach, Sie werden aber auch befragt. Das ist auch interessant. Was ist denn Ihre Rolle in dem Film eigentlich?
Nee, ich glaube, das ist schon, also da haben wir auch im Schnitt lange mit rumprobiert und auch gehadert, also wie groß oder wie klein ist meine Rolle in dem Ganzen. Und für mich war es aber wichtig, Raum zu geben. Ich bin immer ein bisschen auch der Suchende, also eben der Fragende, der Suchende. Ich hoffe, man merkt dem Film auch an, dass das irgendwie auch meine Themen und Fragen sind, die mich da irgendwie beschäftigen, auch wenn das jetzt quasi ohne große persönliche Einleitung oder sowas geschieht. Aber im Prinzip ging es mir immer darum, eben zu fragen, zu suchen und eben in einen Dialog mit den Männern zu kommen, weil das eben Fragen sind, die ich glaube, die natürlich mich beschäftigen, aber ich glaube, die letztlich auch für uns als gesamte Gesellschaft relevant sind und wo ich es wichtig finde, nachzufragen und eben in einen Dialog zu treten.
Sie sind aber auch der Wissende. Also es gibt ja so Diskurse, die sich fast an jede Aussage der Männer anschließen. Die werden dann zusammengefasst mit so Begriffen wie Menosphäre, Don Juanismus, Intimitätsgleichgewichtstheorie. Bei Ihren Nachfragen merkt man, dass Sie als Regisseur in diesen Diskursen ziemlich gut drinstecken, aber Sie konfrontieren nie Ihre Interviewpartner damit. Also es ist so, als würden Sie die Diskurse raushaben wollen. Warum denn?
Ich glaube eben genau aus dem Grund, weil ich möchte, dass die Männer, die vor der Kamera sind, dass sie erstmal einen Raum bekommen, dass sie sich öffnen. Ich glaube, meine Erfahrung ist, dass wenn ich sofort quasi in so einen harten Diskurs einsteige und vielleicht auch noch härter attackiere oder sie in Frage stelle, also ich denke schon, dass ich sie auch in Frage gestellt habe, aber dass es ihnen erstmal einen Raum zu geben, dass sie sich öffnen, dass sie sich auch bereit sind mitzuteilen, weil ich glaube, dieser Schritt vor der Kamera über diese Themen öffentlich zu sprechen, ist gewaltiger.
Regisseur Jonas Rothländer über seinen Dokumentarfilm Das starke Geschlecht, der kommenden Donnerstag in den deutschen Kinos anläuft.
Ja, und das war es erstmal von uns hier live von den 75. Filmfestspielen von Cannes. In einer Woche erzählen wir dann an dieser Stelle nochmal, wer zu den großen Favoriten dieser Jubiläumsausgabe gehört.
Und wir sagen vielen Dank fürs Zuhören.
Susanne Burg
und Patrick Wilinski.